Guten Morgen auch von mir. Es ist immer ein bisschen fies, wenn man anfängt, einen Film zu zeigen, ne, und dann unterwegs einfach abbricht. Aber deswegen haben wir nächste Woche Samstagabend diesen Filmabend. Und ich persönlich muss sagen, ich finde diesen Film Luther, der vor, weiß ich nicht, schon einigen Jahren inzwischen im Kino lief, wirklich sehr bereichernd, weil die Dinge der damaligen Zeit ein bisschen näher dargestellt werden. Und ich musste gerade bei diesem Thema Sola Scriptura, das wir heute Morgen haben, an diese Szene denken. Weil diese Szene spielt im Reichstag zu Worms am 18. April 1521 und für Luther ging es an dieser Stelle um Leben und Tod. Wenn er nicht widerruft, würde ihm die Todesstrafe verhängt. Ja, und das war die große Spannung, in der er war. Das war die herausfordernde Situation, in der er war. Und umso krasser seine Worte, die er sagt, finde ich, wenn er sagt, mein Gewissen ist einzig dem Wort Gottes verpflichtet. Es waren damals in der Zeit drei Dinge, die maßgeblich waren für alles Glaubensleben und zwischen denen sich alles bewegt hat. Das eine war die Tradition, also das, was die Kirche immer geglaubt hatte, wie sich Glaube entwickelt hat über die Jahrhunderte. Das andere war das Amt, der Papst in allererster Linie. Und das dritte war die Schrift. Und die große Frage war eigentlich immer, welchem von diesen drei Dingen wird welche Autorität zugemessen? Und was bekommt die höchste Autorität? Natürlich war zu Zeiten Luthers auch die Schrift mit einer gewissen Autorität anerkannt, aber nicht als alleinige Autorität, sondern es waren genauso der Papst, das Amt als solches und die Tradition, die Kirche, die daneben existiert haben und die das Bild von Glauben geprägt haben. Und Luther hat in der Schrift elementare Dinge erkannt, die wichtig sind, elementar sind für die Rettung und für alles Glaubensleben. Und die im Widerspruch standen zu dem, was früher gelehrt wurde in dieser Zeit im Mittelalter, von Fegefeuer, von Ablasshandel und so weiter. Und das war der Grund, weil er Dinge erkannt hat, warum Luther nicht schweigen konnte und nicht widerrufen konnte. Und weil er diese Dinge so bekannte, wurde er zum Tode verurteilt, hat noch 21 Tage gewährt gekriegt, in denen er gewisse Angelegenheiten regeln durfte und dann sollte er eigentlich umgebracht werden. Und auf einem Weg von einem Ort zum anderen hat Friedrich der Weise dafür gesorgt, dass Luther entführt wurde. Luther wusste erstmal gar nicht, was los war, aber Luther wurde entführt dann auf die Wartburg. Und das ist die bekannte Burg, auf der Luther unser deutsches Neues Testament, die Lutherbibel, übersetzt hat. Ungefähr in 11 Monaten hat er das getan. Keiner wusste so richtig, dass er da ist, oder die wenigsten wussten das. Und Luther war unter dem Namen Junker Jörg bekannt, so hat er sich genannt, und war dann zwischendurch unter dem Volk, um die Sprache des Volkes und so weiter zu hören. Und ungefähr ein Jahr später, ein bisschen mehr als ein Jahr später, hat er diese deutsche Bibel rausgebracht und zugänglich gemacht für alle Menschen. Das ist eine wahnsinnige Reformation, eine wahnsinnige Revolution eigentlich passiert. Und mitunter auch der Grund, warum wir bis heute deutsche Übersetzung haben. Da hat das den Anfang genommen. Interessant ist, dass damals wie heute die Autorität der Schrift in allen Glaubensfragen angezweifelt wird. Auch heute ist es so, dass die alleinige Autorität immer mehr verliert, die alleinige Autorität der Bibel. Die Bibel wird immer mehr zur Seite gedrängt und das sowohl von dieser Welt als auch leider, und das ist wahrscheinlich noch die größere Tragödie, von den Gemeinden. Die Welt sagt sich, wie kann man so naiv sein und an so einen alten Schinken glauben, und das als maßgebliches Wort Gottes ansehen. Wie soll dieses Buch denn bitte zuverlässig sein über so eine lange Zeit? Das ist das, was die Welt sagt. Die Christen sagen, wir wollen lieber etwas Attraktives, lieber etwas Ansprechendes, lieber was emotional Packendes, irgendwas Unterhaltendes. Aber die Bibel ist doch irgendwie veraltet, langweilig. Und es ist traurig, wenn man darüber nachdenkt, dass heute in unserer Gemeindelandschaft in Deutschland, aber auch weltweit, die Bibel mehr zur Seite gedrängt wird, dass Leute, die behaupten, sie glauben an den Gott der Bibel, die Bibel eigentlich am liebsten mehr und mehr aus ihrem Glaubensleben rausdrängen wollen. Das ist so eine Sicht. Es gibt weitere Sichten unter Christen. Und ich sage euch das, weil im Prinzip diese Thematik hochrelevant ist, auch in unserer Zeit. Es gibt weitere Christen, die sagen, es ist nicht alles als Wort Gottes anzusehen. Zum Beispiel nur die Aussagen, die Jesus selbst gesagt hat, die sind als Wort Gottes anzusehen. Alles andere ist ganz nett, aber ist nicht Gottes Wort. Oder Gott meint nicht die Dinge, die da drin stehen, so wie sie da drin stehen, und vor allem nicht wortwörtlich, sondern da sind nur göttliche Gedanken drin. Und so fangen Leute an, bekannte Leute an, auf einmal den Schöpfungsbericht anzuzweifeln, sagen, das ist so nicht passiert, sondern da sind nur Gedanken drin und wir müssen herausfinden, was sind die Gedanken Gottes, die er uns eigentlich damit vermitteln will. Aber wir nehmen das nicht wortwörtlich. Oder das Buch Jona wird als nicht historisch gesehen, sondern einfach abgetan gesagt, das ist nie passiert. Ja, gibt es und hat viel Einfluss heutzutage, auch auf einige Leute, die ich kenne, mit denen ich sogar studiert habe an der Bibelschule, die mit solchen Lehren konfrontiert werden, das teilweise sogar glauben. Oder eine Sichtweise, das passt nicht zu meinem Gottesbild. Das, was da drin steht, kriege ich irgendwie nicht überein mit dem, was so mein Gottesbild ausmacht. Und deswegen kann das so nicht gemeint sein. Das ist vielleicht eine populärere, wo wir uns wieder drin finden. Oder, was auch ganz bekannt ist, ist, Paulus hat viele von diesen Briefen, die er beansprucht, geschrieben zu haben, hat er überhaupt nicht geschrieben. Sondern es waren nur Paulus' Schüler, irgendwelche Nachkommen von Paulus und so weiter. Konsequenz daraus, das, was da drin steht, was Paulus geschrieben hat, hat keine Autorität. Ja, oder wenn, dann eine sehr geschmälerte Autorität, weil es ist ja nicht mal mehr von Paulus selbst. Und all das, dass das so in Zweifel gezogen wird, ist nichts Neues, sondern von Beginn der Menschheitsgeschichte an macht der Feind Gottes, der Teufel, genau eine Sache. Er kommt mit der gleichen Strategie um die Ecke, mit der er über alle Zeitalter um die Ecke kam, und zwar das Wort Gottes anzugreifen. Und er stellt schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte eine Frage, die in die heutige Zeit hineinreicht und die auch in unser persönliches Leben ganz oft hineinreicht. Und diese Frage ist, 1. Mose 3, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, das ist die ganz große Frage, die durch alle Zeitalter schwingt, und der Teufel versucht, das Wort Gottes anzuzweifeln, versucht es zu verdrehen, versucht es Menschen irgendwie madig zu machen, versucht sie davon zu überzeugen, dass sie irgendwas anderes brauchen und dass das nicht reicht. Er versucht, ihnen deutlich zu machen, dass wir das nicht lesen und dass wir uns nicht damit beschäftigen und einfach das Wort Gottes, soweit es geht, irgendwie von uns fernzuhalten. Und das erleben wir, glaube ich, an vielen Stellen. Und es ist nicht verwunderlich, dass der Teufel das tut. Wenn wir uns in seine Denkweise, in seine Situation versetzen, weiß er genau, dass wir absolut angewiesen sind auf das Wort Gottes. Zieh den Christen die Bibel unter den Füßen weg und sie haben kein Fundament mehr, worauf sie stehen. Alles, was wir glauben, alles, was wir wissen über Christus, alles, was wir wissen über unsere Rettung, alles, was wir wissen über ein Leben, das Gott gefällt, all das steht in diesem Buch. All das beziehen wir nur aus diesem Buch. Ja, und wenn man das madig machen will und dafür sorgen will, dass Glaube nicht existiert und fällt, dann muss er dieses Wort angreifen und die Autorität und die Glaubwürdigkeit dieses Wortes angreifen. Und das tut er. Und deshalb ist Sola Scriptura so ein relevantes Thema in unserer heutigen Zeit. Und das ist unser Thema heute. Sola Scriptura, übersetzt heißt es allein die Schrift. Und es gibt eine Schriftstelle, eine Bibelstelle, die deutlicher wahrscheinlich als alle anderen genau über diese Thematik spricht. Die ist sehr bekannt, aber wir gucken sie uns trotzdem an heute Morgen. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Bevor wir es lesen, will ich kurz aber den Zusammenhang erklären, in dem das steht, weil er von hoher Relevanz ist. 2. Timotheusbrief ist ein Brief, den Paulus an Timotheus schreibt. Paulus ist auf dem Weg zu sterben eigentlich, ja, weiß, seine letzten Tage sind angebrochen, mehr oder weniger. Es ist sein letzter Brief und Paulus beschreibt Menschen, in 2. Timotheus 3 am Anfang von diesem Kapitel, Menschen, die in der letzten Zeit ganz fern von Gott leben werden. Sind Formulierungen da drin, wie dass sie selbstsüchtig sein werden, dass sie das Vergnügen mehr lieben als Gott, dass sie prahlerisch sein werden, verleumderisch sein werden. Wirklich eine krasse Auflistung von Dingen, die wir in unserer Welt heute sehen. Und Paulus schreibt das in den letzten Tagen, dass das passieren wird. Und das schreibt er ja im ersten Jahrhundert, ja, also an Timotheus. Und wir leben in dieser letzten Stunde, die ist schon sehr lang, oder in dieser letzten Zeit. Aber wenn man das so liest, könnt ihr zu Hause mal tun, 2. Timotheus 3, am Anfang diese Verse, ist eine Wahnsinnsbeschreibung, was da steht, wie die Menschen immer mehr von Gott abfallen. Und das nicht nur von Menschen, die überhaupt nichts mit Gott am Hut haben, sondern da ist auch die Rede von Menschen, die sich eigentlich Christen nennen, die eigentlich vorgeben, Gott zu kennen. Und in dieses ganze Chaos, in diesen Abfall, schreibt Paulus letztendlich Gott Worte, die ganz elementar wichtig sind, am Ende seines Lebens. Und Das ist so der Hintergrund, und auf diesem Hintergrund wollen wir uns die Worte angucken, die er dann schreibt. Ich lese schon ab Vers 14, 2. Timotheus 3, ab Vers 14, wobei wir 16 und 17 behandeln werden in erster Linie. Also in dieses Chaos, in diesen Abfall von Gott schreibt er: Du aber, Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir gucken uns drei Dinge an heute Morgen, die in diesen Versen 16 und 17 stecken, die über das Wort Gottes sprechen eigentlich. Und das Erste, was wir sehen, was ich so genannt habe, ist der Gedanke: Gottes Wort steht. Man könnte jetzt verschiedene Worte dahinter setzen. Gottes Wort steht felsenfest. Gottes Wort steht unabänderlich. Gottes Wort steht geschrieben. Sein Wort steht. Und daran ist nicht zu rütteln. Wir kennen diesen Ausdruck: ich habe dir mein Wort gegeben. Ja, wir kennen den ganz gut. Und wir meinen damit, dass wir jemandem eine Zusage gemacht haben oder ein Versprechen gemacht haben, auf das er sich zu 100% verlassen kann. Und ich weiß nicht, ob dieser Gedanke oder dieser Wert von "ich habe dir mein Wort gegeben" vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist in unserer Zeit heute. Auch Dinge wie "ein Mann, ein Wort" und so, die viel gezählt haben. Vielleicht ist das vorbei, aber wir kennen auf jeden Fall einen Satz, den wir wahrscheinlich schon öfters in unserem Leben benutzt haben sogar, und der ist: kann ich das bitte schriftlich haben? Ja, kann ich das bitte schriftlich haben? Sobald wir was schwarz auf weiß haben, kann keiner mehr seine Aussage zurückziehen, kann keiner mehr seine Aussage leugnen, sondern wenn es jemand was schriftlich gibt, macht er sich verbindlich und wir können ihn darauf festnageln und er kann einfach keinen Rückzieher mehr machen. Umso interessanter ist es doch, dass Gott uns sein Wort schwarz auf weiß gegeben hat. Und dass er, obwohl er es uns nicht nötig hätte und obwohl er es überhaupt nicht nötig hätte, sich verbindlich gemacht hat und uns sein Wort gibt. Der unabhängige Gott macht sich verbindlich und gibt uns Zusagen, gibt uns Verheißungen. Und er, der nicht lügt und perfekt ist, er gibt uns sein Wort in die Hand. Wir können uns absolut darauf verlassen, was er uns gegeben hat. Und das ist das, was Paulus hier sagt in Vers 16, wenn er sagt: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der Anspruch, den die Bibel über sich selbst hat und über sich selbst stellt, ist, dass dieses gesamte Buch von Gott eingegeben ist. Dass es Gottes unfehlbares, irrtumsloses Wort ist. Und wenn da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben, dann ist nicht nur teilweise gemeint, sondern dann ist alle gemeint. Ja, und nicht wie das heute manche Leute sagen. Das Wort Schrift, was an dieser Stelle steht, und ich will da nicht weit drauf eingehen, aber das ist von manchen Leuten sehr stark nur aufs Alte Testament immer bezogen worden. Und das ist nachvollziehbar und auch in erster Linie erstmal berechtigt, weil zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat, gab es so abgeschlossen unsere Bibel noch nicht, sondern nur das Alte Testament. In erster Linie. Trotzdem, also wenn da Schrift steht, ist auf jeden Fall das Alte Testament gemeint. Trotzdem geben uns sowohl Paulus als auch Petrus Aufschluss darüber, dass nicht nur das Alte Testament gemeint ist, sondern auch unser Neues Testament. Und ich will euch zwei kurze Dinge sagen, wo das deutlich wird. Zuerst bei Paulus, der in 1. Timotheus 5, Vers 18 etwas schreibt, was uns das deutlich macht. Er schreibt dort, es ist ein Zusammenhang von Ältesten, die entlohnt werden sollen, denn die Schrift sagt, und dann kommt das erste Zitat: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und dann kommt das zweite Zitat: Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und an dieser Stelle zitiert er einmal aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 25, Vers 4, und das zweite Zitat aus dem Neuen Testament, Lukas 10, Vers 7. Und vorher sagt er: Denn die Schrift sagt. Das heißt, er bezieht Schrift auf das Alte und auf das Neue Testament an dieser Stelle. Ja, das sehen wir bei Paulus. Bei Petrus sehen wir das ganz ähnlich. Der schreibt am Ende von seinem zweiten Brief, 2. Petrus 3, 15 und 16, dass manche Leute kommen werden und die Schriften von Paulus verdrehen werden, wie auch die übrigen Schriften. Und damit meint er das Alte Testament. Das heißt, auch da wird deutlich, er setzt das, was Paulus geschrieben hat, viele Paulusbriefe, die ihm vorlagen scheinbar, gleich mit dem Alten Testament und gibt ihm die gleiche Autorität. Und da wir wissen, dass der zweite Timotheusbrief sehr spät geschrieben ist und schon viele Schriften des Neuen Testamentes vorlagen und da waren, ist davon auszugehen, dass, wenn Paulus hier schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, dass er nicht nur das Alte Testament meint, sondern auch seine Briefe und letztendlich das gesamte Neue Testament. Wer da weitere Fragen zu hat, wir können da nachher gerne weiter drüber reden, aber ich wollte trotzdem kurz darauf eingehen. Für diese Formulierung, von Gott eingegeben, steht wörtlich an dieser Stelle Gott gehaucht. Ja, und das bedeutet so viel wie, dass Gott durch seinen Geist das gesamte Wort Gottes, die gesamte Bibel inspiriert hat. Wobei das nicht fernab vom menschlichen Schreiber irgendwie funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen, vielleicht mit einer Schreibmaschine oder sowas, wo das einfach so eingetippt ist, ohne dass irgendwer darüber nachdenkt. Nein, Gott verwendet Person und verwendet Grammatik und verwendet den Wortschatz eines Schreibers und macht sich das zu eigen. Und der Heilige Geist schreibt durch Menschen, aber überwacht diesen gesamten Vorgang eigentlich, dass am Ende nichts da drin ist, was von Menschen geschrieben ist oder menschliches Wort ist nur, sondern was tatsächlich Gottes Wort ist. Das heißt, jedes einzelne Wort, was wir hier drin finden, beziehungsweise in den Ursprachen, in den Grundtexten oder Urtexten der Bibel, im Hebräischen und Griechischen, ist nicht einfach aus Zufall da reingekommen, sondern von Gottes Geist mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden, da rein transportiert worden. Und er hat das sorgfältig aufschreiben lassen. Das heißt, wir halten tatsächlich das Wort Gottes in unseren Händen. Tatsächlich gibt es auch nicht mehr Autorität als das Wort Gottes selbst, demnach, wenn er das selbst eingegeben hat. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht das oft so, dass ich das überhaupt nicht wertschätze, dass ich das vergesse. Zum einen die Autorität, die dieses Wort Gottes hat, wenn er das wirklich eingegeben hat. Und zum anderen, dass ich überhaupt eine Bibel besitze. Ich meine, wir leben in Breitengraden, wo jeder eine Bibel hat oder zig Bibeln zu Hause hat wahrscheinlich und wo das nichts Besonderes mehr ist. Aber das vergessen wir so gerne und so oft. Und auch die Begeisterung und der Drang, darin zu lesen, zeugen ganz oft nicht davon, dass wir verstanden haben, dass ich verstanden habe, dass das wirklich Gottes Wort ist. Manchmal wünsche ich mir ganz ehrlich viel mehr, und ihr kennt das sicherlich auch, dass Gott uns unmittelbar ein Wort gibt, unmittelbar zu uns irgendwie spricht und dass er uns zeigt, dass er da ist. Aber wir sind zu faul, in sein Wort zu schauen und zu faul, danach zu gucken, was er längst gesagt hat. Manchmal wünschen wir uns ein Wort von Gott tatsächlich, aber wir sind nicht bereit zu gucken, was er längst gesagt hat. Und weil das sein Wort ist, hat er längst ein Wort für dich und für mich und hat uns das gegeben, schwarz auf weiß. Und da sind Zusagen und Aussagen drin über ihn und an uns, die gelten für immer, ja, wo er sich schwarz auf weiß verbindlich gemacht hat. Eine andere Überlegung der Anwendung für diesen Punkt eigentlich wäre, wenn alle Schrift von Gott eingegeben ist, dann sollten wir auch alle Schrift lesen. Und nicht nur die Teile, die uns irgendwie ganz gut gefallen. Es ist vielleicht so ein bisschen so ein Trend heute, dass man sagt, ja, ich greife mir das raus, was mir gut gefällt. Und es gibt ja auch Stellen in der Bibel, die sagen uns sehr zu und die lesen wir sehr gerne, wenn von der Zuwendung und von der Liebe und Gnade Gottes die Rede ist und so weiter. Und weiß ich nicht, es gibt zig Bibelausgaben, ich musste so drüber nachdenken, gibt es wahrscheinlich noch nicht, wird es hoffentlich auch nie geben, aber dass es vielleicht irgendwann auch mal die Wohlfühlbibel gibt oder so. Ja, also wo die Stellen dick markiert sind oder angestrichen, die dazu beitragen, dass ich mich wohler fühle oder so. Aber wir können nicht einfach sagen, wir picken die Stellen raus, die uns passen, sondern wir müssen, wenn Gott alle Schrift eingegeben hat, das gesamte Buch, die gesamte Bibel lesen. Und nur so werden wir davor gewahrt bleiben, nicht ein einseitiges Bild von Gott zu bekommen oder ein Bild zu kreieren, so wie er überhaupt nicht ist. Das ist nämlich die Folge daraus eigentlich, ja, dass wir anfangen zu gucken, welche Stellen passen mir denn in mein Leben oder was gefällt mir denn davon, und ich fange an zu definieren, wie Gott ist, anstatt dass er sich mir vorstellen darf in seinem gesamten Wort. Und dazu gehört auch, dass er Anspruch an unser Leben hat. Dazu gehört auch, dass sogar die Rede von Zorn Gottes ist, Stellen, die uns absolut nicht zusagen, aber die genauso da reingehören und die in das große Gesamte Bild gehören. Es wäre, wenn man es in einem Bild ausdrücken würde, wäre wie wenn eine Frau einen Brief von einem Mann kriegt und sie liest nur die Komplimente und die Sachen, die ihr gut tun, aber das, was der Mann schreibt an Anforderungen, an Aufforderungen, an Dingen über sich selbst, die ihr nicht so passen, ignoriert sie einfach, lässt sie außen vor, überliest sie. Ja? So wäre das ungefähr, wenn wir nicht die gesamte Bibel lesen würden. Aber wir würden dem nicht Genüge tun, weil Gott sich wahnsinnig viel Arbeit gemacht hat, dieses gesamte Wort, die gesamte Bibel aufschreiben zu lassen. Und ich will uns Mut machen, dass wir ganz neu das Wort Gottes schätzen lernen, dass wir ganz neu darin lesen, darin forschen. Und es ist keine Frage, dass es immer ein Killer ist, wenn man darüber nachdenkt oder darüber spricht und fragt, wie steht es denn um das Bibellesen? Ja, das ist was, wo wir wahrscheinlich immer sagen müssen, fast irgendwie, ähnlich wie beim Gebetsleben wahrscheinlich, ich tue das zu wenig oder ich habe das schleifen lassen. Und es geht uns nicht leicht von Hand und es geht mir auch nicht leicht von der Hand. Aber wir sollten wissen, Gott hat ein Wort für uns und Gott will mit uns reden. Und er tut das durch sein Wort. Und es gibt einen, der kommen will und uns die Ohren zuhalten will und der kommen will und uns ablenken will und uns beschäftigen will und uns das Wort madig machen will und sonst was alles auffindet, damit wir es nicht lesen. Und das ist der Feind Gottes. Der weiß, wir kommen zu Fall, wenn wir das zur Seite schieben. Manchmal, ganz nüchtern betrachtet, denke ich darüber nach, wenn man überlegen würde, ja, eigentlich geht es darum, in einem Buch zu lesen, zwischendurch mal am Tag, ein bisschen darüber nachzudenken. Und wir schaffen das in allen anderen Dingen auch. Wir schaffen das, unsere, was weiß ich, Facebook-Nachrichten zu lesen. Wir schaffen das, bei Sport 1 irgendwas zu lesen. Wir schaffen das, Nachrichten zu lesen oder zu gucken. Und trotzdem ist es so angefochten irgendwie und so schwierig scheinbar, regelmäßig einfach in die Bibel zu gucken. Und wir sollten uns darum bemühen und darum kämpfen, auch in Zeiten, wo uns das vielleicht nicht so leicht fällt. Und ich will uns wirklich Mut machen, egal wie lange auf diesem Gebiet vielleicht schon Flaute ist, egal wie dick die Staubschicht auf der Bibel auch ist, dass wir neu zum Wort Gottes gehen und es lesen, weil Gott hat uns was zu sagen. Und die Frage ist vielmehr bei uns dann, lassen wir ihn zu Wort kommen oder nicht und machen wir uns auf, um auf ihn zu hören letztendlich. Wir sind viel beschäftigt, das weiß ich, und wir haben viel zu tun, aber das Hören und Lesen von Gottes Wort ist unabdingbar, ist so wichtig, weil Gott beabsichtigt damit etwas in unserem Leben. Und das ist das Zweite, was wir in diesem Text sehen eigentlich, dass Gottes Wort wirkt. Das ist in dem zweiten Teil von Vers 16, Vers 16b, dass Gottes Wort wirkt. Weil dieser zweite Teil macht deutlich, dass Gott mit seinem Wort in unserem Leben etwas bewirken will. Und es sind vier Dinge genannt hier, wozu sein Wort nützlich ist. So heißt es da. Ja, zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung oder zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Was ist damit gemeint? Zur Belehrung. Die Bibel hat den Anspruch, uns aufzuzeigen, wer Gott ist und was Gott will. Und Gott sagt uns durch sein Wort, was richtig und was falsch ist. Er sagt uns, was Wahrheit und was Lüge ist. Und Gott sagt uns auch, wie er sich das Leben eigentlich gedacht hat. Er sagt uns, wie wir Menschen ticken. Er sagt uns, wie das Leben funktionieren kann, irgendwie einigermaßen noch in einer Welt, die von Sünde betroffen ist, wo vieles durcheinander geraten ist. All das sagt er uns. Und er gibt uns Anweisungen und Ordnungen für unser Leben, die für uns zum Maßstab werden und anhand denen er sogar eines Tages alle Welt richten wird. Und Gottes Wort ist sehr ehrlich. Er verschweigt nicht, dass es da Dinge gibt, dass es Probleme gibt, die eigentlich nicht zu beheben sind. Und er nennt unser größtes Problem beim Namen in seinem Wort. Und das ist die Sünde. Er verschweigt nicht, dass wir ihm den Rücken zugekehrt haben. Er verschweigt nicht, dass wir Dinge getan haben, die in seinen Augen absolut daneben waren, die in seinen Augen Strafe verdienen. Er verschweigt uns auch nicht, dass wir eines Tages Strafe bekommen werden, wenn wir nicht zu Jesus kommen. Und er sagt uns das. Er sagt uns die knallharte Wahrheit. Und auf der anderen Seite lässt er uns nicht alleine hilflos mit diesem Problem stehen, sondern er sagt uns durch sein Wort auch die rettende Botschaft des Evangeliums. Die Gnade, die er für uns hat. Und wir lesen schwarz auf weiß davon, dass Gott selbst Mensch geworden ist und dass er für uns an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist, damit wir da nicht hängen müssen. Und dass er die zerstörte Beziehung zwischen uns und ihm wiederhergestellt hat. Ja, und er hat uns, schwarz auf weiß hat er uns das gesagt, und er macht jedem Menschen die Zusage, dass wer an Jesus Christus glaubt und ihm nachfolgt, dass er schon jetzt in einer versöhnten Beziehung mit Gott leben darf und sogar ewiges Leben bekommen wird. Das ist das, was wir alles hier lesen. Und das ist auch das, was wir eben in 2. Timotheus 3, Vers 15, also diesen Vers davor gelesen haben. Ich lese nochmal vor, wo Paulus zu Timotheus schreibt, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Gott stellt sich in seinem Wort als der gerechte und als der gnädige Gott vor. Er stellt sich uns in seinem Wesen vor. Und er zeigt uns aber in seinem Wort auch den Weg zur Rettung. Und ich will Mut machen, heute Morgen auch, wenn jemand hier ist, der sagt, ich habe diese Rettung noch nicht angenommen und ich verstehe das alles noch nicht und ich habe da Fragen, sprich Leute an, rede mit Leuten darüber und ganz besonders fang an, in seinem Wort zu lesen, weil sein Wort zeigt diesen Weg zur Rettung. Ja, und ich will Mut machen, darüber nachzudenken, es nicht einfach links liegen zu lassen, sondern tatsächlich diese Rettung anzunehmen. Viele von uns haben das Privileg, diese Rettung erfahren zu haben, die Rettung angenommen zu haben. Und Gott hört nicht auf zu arbeiten, auch in unserem Leben, sondern er verändert uns immer mehr in das Bild Jesu. Und wie er das tut, in allererster Linie, ist durch sein Wort. Wir haben zum einen diese Belehrung, haben zum einen diesen Anspruch Gottes, der uns immer wieder gesagt wird, aber es geht weiter. Und das ist das, was die weiteren Verse dann deutlich machen. Wenn wir Gottes Anspruch sehen und nehmen und mit unserem Leben abgleichen, dann werden wir überführt. Und das ist die zweite Wirkungsweise, die Paulus hier nennt, zur Überführung. Wir erkennen, dass Gottes Gedanken und seine Ordnungen nicht mit unserem Leben zusammenpassen. Dass da irgendwie eine Kluft dazwischen ist. Und wir müssen immer wieder anerkennen, dass wir in unserem Denken, in unserem Reden und in unserem Handeln völlig daneben gehauen haben. Und dass wir immer wieder seine Gnade, seine Vergebung, aber auch seine Veränderung brauchen. Und das in allen möglichen Bereichen unseres Lebens. Ja, und es kann vielleicht dann so laufen, dass wir die Bibel lesen und du liest es und plötzlich stellst du fest, da ist die Rede von mir. Uns kommen Dinge, Situationen in den Sinn, die irgendwie auf einmal angesprochen zu sein scheinen in diesem Wort. Und man merkt, Gott meint mich. Und da passt irgendwie was nicht mit meinem Leben. Da passt was nicht zu Gott. Und im Bild gesprochen könnte man da sagen, vielleicht wir schauen immer wieder in den Spiegel Gottes und sehen, wie dreckig wir sind. Sehen die Flecken in unserem Gesicht. Sehen die Beschmutzungen. Und die Frage, die dann immer ist und die Herausforderung, die für uns immer da ist, ist dann, schaue ich rein und wie gehe ich damit weiter um? Ja? Oder gucke ich einfach schnell weg und will diese Flecken nicht sehen, weil sie irgendwie hässlich sind und weil ich da auch nichts dran wegmachen will oder sonst was. Gottes Wort ist nicht nur dazu da, uns unsere Fehler aufzuzeigen, uns diese Flecken zu zeigen, sondern tatsächlich Dinge zu ändern. Und das ist das Dritte, zur Zurechtweisung. Gott will tatsächlich Änderungen in unserem Leben vornehmen. Er will Wiederherstellung. Im Bild gesprochen will er, dass wir diese dreckigen Stellen, diese Flecken, die wir haben, wegmachen. Dass wir Sünde in unserem Leben ausmerzen. Dass wir die Dinge, die er uns zeigt, die nicht zu ihm passen, dass wir sie beseitigen. Dass wir uns von ihm korrigieren, von ihm zurechtweisen lassen. Und das nicht, weil er uns knechten will, sondern weil er uns liebt. Weil er weiß, wie Leben funktioniert und weil er weiß, dass wir für ein Leben geschaffen sind, das ihn ehrt und das ihm gefällt. Ja, und deshalb gibt er uns sein Wort. Und wenn diese Einsicht, diese Korrektur angenommen wird, dann kommt ein vierter Schritt. Und das ist die Erziehung in der Gerechtigkeit. Ein guter Vater würde seinem Kind nicht nur sagen, welchen Anspruch er an sein Kind hat. Er würde ihm auch nicht nur sagen, worin das Kind versagt hat, sondern er würde alles daran setzen, auch dem Kind deutlich zu machen, wie es jetzt weiter leben soll. Und wie es die ganze Situation in Zukunft besser machen kann. Und Gott ist viel mehr und viel besser als jeder Vater. Er ist der beste Vater und auch er will uns zunehmend mehr zu einem Leben erziehen, das ihm gefällt. Und das zugleich für uns das Beste ist, was uns passieren kann. Und deshalb sagt er in der Bibel so viele Dinge, die wir tun, aber auch die wir lassen sollen. Diese vier Aspekte, die hier beschrieben sind, Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit, die betonen im Prinzip den Prozess, der im Leben eines Christen fortlaufend stattfinden sollte. Da ist Gottes Anspruch an unser Leben, da ist die Lehre, da ist das Abgleichen von Gottes Anspruch mit unserem Leben, die Überführung, die Erkenntnis, da passt was nicht. Da ist die Bereitschaft, sich von Gott korrigieren zu lassen Und das nicht einfach zu ignorieren, die Flecken wirklich wegzumachen, da ist die Zurechtweisung und daraufhin die Erkenntnis und die Nachfrage, Herr, wie kann ich so leben, dass es dir gefällt? Das ist Erziehung in der Gerechtigkeit. Und das ist der Prozess von Veränderung, der notwendig ist, unser Leben lang. Und das ist der Prozess der Veränderung, wenn die Bibel davon spricht, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen. Das ist der Prozess der Veränderung, den die Bibel als Heiligung beschreibt. Und das Mittel, wodurch Gott in allererster Linie unsere Heiligung vorantreibt, uns heiligt, ist durch sein Wort. Und interessant ist, dass Jesus selbst, als er für seine Jünger gebetet hat und dann auch weitläufiger sogar für uns gebetet hat, in Johannes 17, im hohen priesterlichen Gebet, genau diese Worte sagt und das so gut auf den Punkt bringt, wo es heißt, Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Die praktische Konsequenz daraus ist eigentlich ganz einfach für uns. Wollen wir im Glauben wachsen? Willst du im Glauben wachsen? Dann beschäftige dich mit Gottes Wort. Wünschst du dir wahre Veränderung im Leben? Dann schau immer wieder in diesen Spiegel, schau immer wieder da rein und sieh, wo Korrektur notwendig ist. Lass dich korrigieren und frage danach, forsche danach, wie du leben sollst jetzt. Willst du wissen, wie Gott über dein Leben denkt und welche Entscheidungen du treffen sollst im Leben, welchen Weg du gehen sollst, dann lies, hör, unterhalte dich über Gottes Wort. Beschäftige dich damit. Man könnte jetzt über viele Formen nachdenken, wie man das tun kann. Und ich glaube, wir können selbst kreativ genug werden, ob man das jetzt zusammen mit anderen tut und sich trifft zum Bibellesen, weil einem das hilft, oder ob man es im Hauskreis tut und da zusammen in die Bibel schaut oder gute biblische Predigten hört, oder ob man alleine für sich seine Bibel liest, was unbedingt auch passieren sollte, oder ob man die Bibel hört, was mir auch zum Beispiel manchmal schon geholfen hat. All das sind Formen, die von Zeit zu Zeit sehr unterschiedlich sein können. Im besten Fall kommt das zusammen alles und man füttert sich auf verschiedenen Kanälen mit Gottes Wort. Das Wichtigste bei dem allen ist aber, dass wir uns Gottes Wort regelmäßig ausliefern, Gottes Wort regelmäßig aussetzen, weil er will auch in deinem und in meinem Leben etwas damit bewirken. Und das lesen wir hier. Er will nicht nur Informationen liefern über sich, einfach ganz stumpf, ja, dass wir irgendwie ein paar Dinge mehr wissen, sondern er will wirklich Veränderung schaffen. Und das sollte unsere Haltung gegenüber Gottes Wort sein. Also wenn das diese vier Wirkungsweisen sein sollen, die Gott in seinem Wort gesagt hat, dann wäre eine logische Konsequenz daraus ja, dass ich, wenn ich in sein Wort schaue, mit dieser Haltung daran gehe. Vielleicht auch mit diesem Gebet, Herr, lehre mich, überführe mich, weise mich zurecht und erziehe mich in der Gerechtigkeit, führe mich weiter, zeig mir, wie ich leben soll. Das ist das, wodurch Gott arbeiten will. Und die Bibel ist nicht in erster Linie eines von vielen Dingen irgendwie, durch die Gott arbeitet, sondern wahrscheinlich das zentralste Element, wenn es darum geht, dass er an unserer Heiligung arbeiten will. Und deshalb ist unser dritter Aspekt von so großer Bedeutung. Und dieser dritte Aspekt ist, Gottes Wort genügt. Und das finden wir in Vers 17. Warum hat Gott uns mit seinem Wort, warum hat er uns sein Wort gegeben mit diesen vielen Wirkungsweisen? Wir finden die Antwort in diesem Vers 17. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist ein krasser Anspruch an der Stelle, den Gott mit seinem Wort hier erhebt. Weil es bedeutet im Prinzip, oder er behauptet hier, dass das Wort Gottes für alle Glaubens- und Lebensfragen vollkommen ausreicht. Dass wir vollkommen ausgerüstet sind. Hier steht ja nicht sowas wie, du kannst die Bibel ja hier und da mal zur Rate ziehen und da sind ein paar ganz hilfreiche Tipps drin oder so. Und da steht auch nicht, der Mensch Gottes ist einigermaßen den Anforderungen des Lebens gewachsen durch sein Wort oder durch das Wort Gottes. Ja. Sondern hier steht, der Mensch Gottes ist ganz zubereitet, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Da sind drei Worte drin, die so stark das bekräftigen. Ganz, zu jedem und völlig. Also ein Wahnsinnsanspruch, der da betont wird. Und im Prinzip bedeutet das, wir sind allen Anforderungen gewachsen, die uns im Leben so betreffen. Das Wort Gottes genügt, damit wir wissen, wie ein Leben in Gottes Sinne aussieht. Es genügt für jede Lebenssituation, auch für die herausfordernden Lebenssituationen. Es genügt für alle Fragen, die unser seelisches Leben betreffen. Wir sind für jedes gute Werk ausgerüstet. Und Gott hat uns alles gesagt, was wir wissen müssen, damit wir uns in jeder Situation theoretisch richtig verhalten können. Wir haben alles, was wir brauchen. Mit anderen Worten, wir haben alles, was wir wissen müssen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt und das Gott ehrt. Und er hat es uns gegeben. Und die Bibel macht entweder direkte Aufforderungen oder direkte Anweisungen oder gibt uns genug biblische Prinzipien, sodass wir wissen, wie wir zum Beispiel Entscheidungen treffen können oder wie wir in verschiedenen Lebenssituationen weitergehen sollen. Wir brauchen dementsprechend nicht mehr durch die Gegend zu irren und nach irgendwelchen übernatürlichen Offenbarungen Ausschau zu halten, sondern wir halten wirklich alles in der Hand, was wir wissen müssen. Das ist der Anspruch von diesem Vers, von diesem Text. Aber ich muss sagen, mir ging das öfters so, auch in der Vergangenheit, dass ich ganz anders da gedacht habe, dass ich in den Himmel geschaut habe und mir irgendwelche Wolkenbilder gewünscht habe und zurechtgesponnen habe und sonst was, ja, und nach irgendwelchen Zeichen Ausschau gehalten habe und gesagt habe, wenn ich das machen soll, Herr, dann musst du das machen. So. Manchmal lässt sich Gott vielleicht auch darauf ein, aber das ist absolut nicht das Gängige, weil hier sagt er was ganz anderes. Das, was du wissen musst, das weißt du bereits. Und nicht wenige Christen sind auf so eine mystische Art und Weise unterwegs heutzutage und versuchen, irgendwelche Offenbarungen von Gott zu bekommen. Versuchen durch irgendwelche Übungen die Stimme Gottes zu hören und sonst was alles zu tun. Ja? Und das widerspricht eigentlich dem, was da steht. Diese Stelle macht uns deutlich, dass dieses mystische Suchen nach Gott und nach dem, was er zu sagen hat, eigentlich ein Ende hat, weil wir alles haben, was wir brauchen. Und es gibt nicht wenig Leute, die ständig auf der Suche sind nach diesen übernatürlichen Erfahrungen, nach Offenbarungen und was weiß ich was alles, aber nicht bereit sind, das übernatürliche Wort Gottes zu studieren und sich damit zu beschäftigen. Das scheint zu einfach vielleicht, das scheint zu langweilig an mancher Stelle, aber ganz ehrlich, hätte sich Gottes Geist so viel Mühe gemacht, dieses ganze Wort einzugeben, einzuhauchen, damit er dann am Ende was ganz anderes verwendet, um zu uns zu reden. Hätte er mit Sicherheit nicht. Und Luther hat dazu einen sehr interessanten Satz gesagt, finde ich, der sagt oder gesagt hat, der Geist Gottes kommt immer im Wagen des Wortes daher. Der Geist Gottes kommt immer im Wagen des Wortes daher. Es wäre komisch, wenn der Heilige Geist auf einmal sagen würde, nee, also primär rede ich durch ganz andere Dinge zu euch, aber nicht durch das, was ich euch aufschreiben lassen habe. Ja, und dementsprechend ist diese Suche, ist ja fast ein bisschen befreiend, diese Suche, dass wir jetzt gucken müssen, was ist der Wille Gottes und überall suchen müssen, aber nicht in seinem Wort, das hat eigentlich ein Ende. Weil wir dürfen einfach in sein Wort schauen und er wird reden zu uns durch sein Wort. Ich will damit nicht sagen, dass er gar nicht anders reden kann. Ja, und es gibt andere Wirkungsweisen, was weiß ich, Träume zum Beispiel unter Muslimen, die Gott immer wieder schenkt. Und Gott ist nicht in dem Sinne nur gebunden daran, dass er nur so wirken darf. Aber die Norm ist auf jeden Fall, dass er durch sein Wort wirkt. Und Maßstab für alles Wirken Gottes ist am Ende immer sein geschriebenes Wort. Und daran müssen wir alles prüfen. Jetzt mag einer sagen, mit diesem Anspruch, ich finde die Antworten Gottes irgendwie nicht so ohne weiteres. Ja, wie soll ich jetzt Antworten finden in Gottes Wort, in der Bibel? Soll ich einfach hier Methode, gibt ja dieses bekannte Beispiel, ne? Wen soll ich heiraten? So, und dann aufgeschlagen, so, und dann steht da irgendwo in Mose, es kam eine große Dürre. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? So. Ja? Sehr wahrscheinlich ist das kein Reden Gottes, so wie das funktioniert, sondern er hat das in Grammatik und so weiter, hat er das eingegeben. Und dementsprechend sollten wir auch das ernst nehmen, wie er das eingegeben hat, mit Sprache und so weiter. Es ist also nicht die Zufallsmethode irgendwie, wie er das deutlich macht. Und ich gebe zu, es ist nicht immer leicht, Antworten zu finden in der Bibel. Und für mich sind sie auch nicht immer glasklar in jeder Situation. Aber nur weil ich sie nicht unmittelbar weiß und mich auf die Suche machen muss, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Ja, das heißt nicht, dass es sie deswegen nicht gibt. An dieser Stelle hier steht nicht, dass sofort immer die Antworten parat sind, die wir jetzt gerade uns wünschen und die wir denken, dass wir sie brauchen, sondern hier steht eigentlich nur, dass allein die Schrift sola scriptura genügt, ausreicht für unser Leben. Und ich vermute, dass ihr vielleicht einen weiteren Gedanken kennt, mir geht es zumindest so, dass man sich manchmal fragt, Gott, hättest du dir das nicht alles ein bisschen einfacher machen können irgendwie? Oder hättest du uns das nicht ein bisschen einfacher machen können? Ja, wir wünschen uns manchmal die Bibel eher wie so ein Gesetzbuch, wie so ein Regelkatalog oder ja, so ein Gesetzbuch, wo man sagen kann, ich gucke danach, die und die Lebenssituation, fast wie so ein Katechismus. Hier, die Frage habe ich, da steht die Antwort und alles ist gut. Ich bin mir sicher, Gott hätte das machen können, hätte uns so ein Gesetzbuch systematisch geben können. Aber er hat es in seiner Weisheit nicht gemacht. Und das hat wahrscheinlich viele Gründe, aber mindestens ein Grund, denke ich, ist, dass er eine Liebesbeziehung zu uns haben will. Dass er eine Beziehung haben will, die gekoppelt ist an Geschichte und nicht einfach nur ein stumpfes Einhalten von Regeln und ein stumpfes Befolgen. Und diese Beziehung, die wächst durch manches Ringen, durch manches Forschen im Wort Gottes. Die vertieft sich. Die einfachen und schnellen Antworten sind nicht unbedingt immer die besten. Und manchmal lässt Gott uns warten, und beantwortet unsere Fragen, die wir gestellt haben, nicht und beantwortet uns ganz andere Fragen, die wir überhaupt nicht gestellt haben. Aber das Krasse bei Gott ist, dass er nicht nur die Antworten kennt, sondern dass er sogar die Fragen kennt, die wir eigentlich haben. Manchmal Fragen, die wir selbst nicht haben. Für uns ist oft das, was offensichtlich da ist irgendwie. Ja? Die und die Lebenssituation, die und die Frage habe ich jetzt, das brauche ich jetzt gerade. So, und Gott weiß, tiefer liegt was ganz anderes. Und er beantwortet Fragen, die wir nicht gestellt haben. Und er tut das auf dem Weg, wo wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Und ich kann da aus meinem Leben das so bezeugen, und ihr habt es sicherlich auch schon erlebt, wo man sich auf die Suche macht nach Antworten in der Bibel, auf irgendwelche Fragen, da stößt man über alles Mögliche. Und auf einmal bekommt man Antworten und Gedanken und landet bei Stellen, die man so erstmal gar nicht auf dem Schirm hatte, aber wo man neu gepackt ist und wo diese Beziehung und diese Liebe zu Gott am Ende sogar wächst. Wenn man von diesem Anspruch ausgeht, Gottes Wort genügt, dann hat das praktische Konsequenzen für unser Leben. Unmittelbar. Weil das bedeutet dann, wir könnten viele Lebensbereiche aufzählen, das Wort Gottes genügt für die Ehe, für Fragen der Ehe. Es genügt auch für die große Debatte der Ehe für alle, die heutzutage geführt wird. Es genügt dafür. Es genügt für die Kindererziehung. Ja, es genügt für die Frage, wie sollen wir unsere Kinder erziehen? Es genügt für die Partnerwahl. Wen soll ich heiraten? Nicht die große Dürre, sondern, ja, es genügt dafür. Das ist der Anspruch. Es genügt auch für die Sorge um die Seele des anderen. Und wir brauchen nicht in erster Linie zur Welt rennen irgendwie und vielleicht auch zu allen möglichen psychologischen Erkenntnissen rennen, wenn es um unsere seelischen Nöte geht. Weil das Wort Gottes hat den Anspruch, es genügt. Es genügt für den Umgang mit alltäglichen Beziehungen. Auch für herausfordernde Beziehungen mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn, was auch immer, mit Freunden, die wir haben, für Konflikte und so weiter. Es genügt. Es genügt für Trauerphasen, es bietet Zuflucht, es genügt in Niedergeschlagenheit. Und ich will an der Stelle sagen, auch aus meinen letzten Wochen, es gab Phasen, wo ich relativ niedergeschlagen war und wo das Wort Gottes mir teilweise neu aufgeholfen hat. Und die Psalmen sind dabei ein sehr guter Anlaufpunkt, wo das geschieht. Psalm 13 ist mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig geworden oder sehr ans Herz gewachsen. Könnt ihr, wenn ihr in so einer Situation seid, auch vielleicht mal lesen. Es genügt auch für den Umgang mit herausfordernden Umständen, die in unser Leben kommen. Ja? Und die können krass sein. Und das heißt nicht, dass es leicht ist. Aber das Wort Gottes genügt auch dafür. Es genügt im Umgang mit Erfolg. Es genügt auch in der Frage, wie soll ich mit meinem Geld umgehen. Es genügt auch in Fragen des Gemeindelebens. Und man könnte hier eine Reihe fortführen, es genügt. Ja? Es genügt für unser Leben. Und praktische Frage oder Konsequenz für uns daraus ist, wohin wenden wir uns denn mit unseren Fragen im Leben? Wenn es genügt, dann ist ja die große Frage, wer sind denn unsere Ratgeber? Wohin wenden wir uns? Und es gibt viele Möglichkeiten, wo man sich hinwenden könnte heutzutage. Das weiß ich, die Wissenschaftler könnte man sich hinwenden, die Psychologie könnte man sich hinwenden, könnte zur Welt gehen, gucken, welche Antworten die Welt hat, die Gesellschaft hat auf unsere Nöte und Fragen. Wir können uns an Menschen wenden, ja, auch Menschen, die uns nahestehen, aber auch sonst einfach alles Mögliche. Wir können uns auf unser Bauchgefühl konzentrieren und gucken, was sagt das denn? Wir können unsere Systeme und Traditionen und so weiter auf einen Anspruch erheben, die uns das sagen. Wir können uns sogar tolle Prediger anhören irgendwie und können darauf unser Leben bauen. Aber wenn Gottes Wort genügt, dann sollten wir uns in allererster Linie von Gottes Wort auch sagen lassen, was zu tun und zu lassen ist. Und ich will damit nicht sagen, dass anderweitige Dinge, auch Literatur und so weiter, schlecht sein muss, sondern es kann ergänzend sehr gut sein. Aber die Frage ist immer, worauf basiert das und der Maßstab der Bibel muss auch an das alles angelegt werden. Und im Zweifelsfall hat die Bibel immer die höhere Autorität. Und das ist wichtig für uns zu wissen. Und wir sitzen heute Morgen hier, keine Ahnung, 100 unterschiedliche Leute, 100 unterschiedliche Lebenssituationen, 100 unterschiedliche Herausforderungen. Aber egal, was auch immer du gerade durchlebst, Gottes Wort genügt. Das, was er dir aufschreiben lassen hat in diesem Buch, das genügt für dein Leben, für deine Situation, für deine Herausforderungen. Es genügt in der Form, dass er dir Hilfe und Wegweisung schenken kann. Sein Wort steht, sein Wort wirkt und sein Wort genügt. Und dass wir das Wort Gottes nicht alleine umsetzen können, das ist absolut so. Ja, es genügt nicht, damit wir gehorsam sind. Wir brauchen Christus dafür, aber es genügt für ein Leben, das uns sagt, wie wir leben sollen. Ja, und Christus und auch der Heilige Geist sind in unserem Leben, damit wir das Wort Gottes in die Tat umsetzen und damit wir das erfüllen, was er von uns will. Ja, und uns helfen uns in diesem Prozess. Und ich hoffe, dass wir, und damit will ich schließen, dass wir mit Luther diesen Satz sagen können: Mein Gewissen ist an das Wort Gottes verbunden, ist einzig an das Wort Gottes verpflichtet, so hat er gesagt. Mein Gewissen ist einzig dem Wort Gottes verpflichtet. Das ist das, was Luther gesagt hat zu der Zeit. Das ist auch das, was Jesus selbst gelebt hat und gesagt hat, der immer wieder über den es immer wieder heißt, damit die Schrift erfüllt würde. Auch er hat nicht unabhängig vom Wort Gottes agiert. Das ist das, was die Apostel so bekräftigt haben, sowohl Petrus als auch Paulus, kurz bevor sie gestorben sind. Ja, sie waren dem Wort Gottes verpflichtet. Und wenn sie das alle waren und viele Menschen in der Geschichte, sollten wir das genauso tun.